Von allen Fehlern, die Stalin in seiner dilettantischen Außenpolitik beging, war die Berliner Blockade der größte. Nachdem ihm nichts eingefallen war, um die Eingliederung Westdeutschlands in den entstehenden Westblock zu verhindern, griff er zum alten russischen Hausmittel, der Gewalt. Die Geiselnahme der Stadt Berlin war sein letzter Versuch, die Gründung des westdeutschen Staates zu vereiteln. Er endete mit einer verheerenden Niederlage für den Roten Zaren. Stalin unterschätzte die doppelte Entschlossenheit der Westmächte, sich erstens durch die Blockade nicht von ihren Deutschlandplänen abbringen zu lassen und zweitens West-Berlin zu halten. Er unterschätzte ferner den Widerstandsgeist der Berliner, die vor der russischen Gewalt nicht weichen wollten. Die Blockade machte aus Amerikanern und Deutschen erstmals wirkliche Verbündete und sie kostete die Sowjetunion die letzten Sympathien, die sie außerhalb der kommunistischen Partei noch in Deutschland besaß. Sie belastete die sowjetische Politik mit dem Brandmal unverhüllter Erpressung und zerstörte für Jahrzehnte alle Ansätze zu einer Verständigung. Zu alledem erreichten die Sowjets nicht, was sie wollten. Am Ende der Blockade standen sie vor der Bundesrepublik Deutschland und vor einer geteilten Stadt Berlin, in deren Westteil sie jeden Einfluss verloren hatten. Verloren war mit der Teilung Berlins allerdings auch das letzte Stück deutscher Einheit. Die Blockade überraschte weder die Alliierten noch den Berliner Magistrat. General Klee hatte schon damit gerechnet, als in London die Gründung des Weststaates beschlossen wurde. Den Vorwand zur Verhängung der Blockade bot den Russen die westliche Währungsreform. Am 18. Juni wurde sie im Westen verkündet. Wenige Stunden später befahl die sowjetische Militäradministration die Einstellung des gesamten Personenverkehrs zwischen West- und Ostdeutschland. Der Güterverkehr war zunächst noch nicht betroffen. Gleichzeitig verbot der russische Militärgouverneur Marschall Sokolowski die Einführung der neuen Westmark in die sowjetische Besatzungszone und im Gebiet von Groß-Berlin. 3 Tage blieb das Schicksal Berlins noch in der Schwebe. 3 Tage brauchten die Russen, um auch in ihrer Zone eine Währungsreform aufzubauen. Sie bestand darin, dass die alten Geldscheine mit Coupons überklebt und wie im Westen 1:10 abgewertet wurden. In diesen 3 Tagen führten die Westmächte ein letztes Scheingefecht um die Einheit Berlins. Sie nahmen die 4-Mächte-Verhandlungen im Finanzdirektorium des Kontrollrats, die sie bis dahin selbst boykottiert hatten, wieder auf und schlugen eine Sonderwährung für Berlin vor. Aber im Grunde wollten die Westmächte keine Einigung, die eine russische Mitsprache einschloss. Bei Einführung der Westmark in West-Berlin verhängten die Sowjets die totale Blockade. Sie ließen infolge einer technischen Störung, wie es hieß, den gesamten Personen- und Güterverkehr auf der Straßen- und Eisenbahnstrecke Berlin-Helmstedt, der einzigen damals bestehenden Verbindung mit dem Westen, einstellen. Es folgten die Sperrung der Wasserstraßen, die Einschränkung der Gas- und Stromlieferungen an die Berliner Westsektoren, die Stilllegung von 19 Wasserpumpwerken. Damit war West-Berlin mit 2,5 Millionen Einwohnern vom Westen abgeschnitten und seiner Versorgung aus dem Osten beraubt. Es blieb nur noch ein Weg offen, der durch die Luft. Einen Tag nach Blockadebeginn landeten die ersten Transportmaschinen der US Air Force mit Lebensmitteln auf dem Tempelhofer Feld. Ein neues Wort wurde populär, die Luftbrücke. Die Blockade Berlins stellte den einstigen Pionieroffizier und Nachschubstrategen Clay vor die Aufgabe seines Lebens. Die nächsten 11 Monate wurden der Höhepunkt seiner Laufbahn und machten ihn zum Helden der Stadt. Zunächst zeigte Clay Flagge auf der Straße. Er organisierte Verkehrsstreifen im US-Sektor und ließ alle Russen anhalten, die zu schnell fuhren. Am 2. Tag der Blockade machten seine Jungs einen großen Fang. Sie erwischten Marschall Sokolowski auf der Fahrt zu seiner Babelsberger Residenz. Clay, seine Leibwachen begingen den Fehler, mit der Waffe in der Hand herauszuspringen. Unsere Streife setzte Sokolowski unverzüglich ein Gewehr auf die Brust. Beinahe 1 Stunde lang wurde er festgehalten, bevor ein amerikanischer Offizier eintraf, der ihn auf freien Fuß setzte. 1 Woche später stand Klee dem Marschall in Babelsberg gegenüber. Die 3 westlichen Militärgouverneure sollten im Auftrag ihrer Regierungen Kontakt mit dem sowjetischen Oberbefehlshaber aufnehmen. Sokolowski empfing sie eisig, besonders den Mann, dessen Soldaten ihn gedemütigt hatten. Die westlichen Gouverneure fragten, wie lange die Blockade denn dauern würde. Sokolowski gab darauf keine Antwort, aber er erklärte seinen Kollegen, dass es nicht nur um die Währungsreform, sondern auch um den westdeutschen Staat ginge. Nach genau 30 Minuten verabschiedeten sich die Besucher aus dem Westen. Sie wussten nun, woran sie waren. Bedingung für die Aufhebung der Blockade war der Verzicht auf den westdeutschen Staat. Dazu war jedoch keine der drei Regierungen bereit. Die Alliierten trotzten der Blockade und bauten die Luftbrücke aus. Der Rekord wurde im April 1949 mit 13.000 Tonnen Fracht an einem einzigen Tag erreicht. Alle 63 Sekunden landete eine Maschine auf einem der drei Westberliner Flugplätze. Dennoch konnte die Luftbrücke nicht mehr als das Existenzminimum der Berliner sichern. Die noch in Trümmern liegende Stadt sank erneut in Agonie. Aus Mangel an Energie mussten zahlreiche Betriebe schließen. 150.000 Menschen waren arbeitslos. Das Leben war grau und bitter. Es gab kaum Kohle und nur 4 Stunden Strom am Tag. In diesen entbehrungsreichen Monaten wuchs die Erbitterung einer ganzen Generation Berliner gegen die Russen und wurde an die Kinder weitergegeben. Westberlins führender Sozialdemokrat Ernst Reuter rief zum Durchhalten auf. In Berlin ist es kalt, aber in Sibirien ist es noch kälter, sagte er. Damals boten die Sowjets allen Westberlinern an, über die Lebensmittelstellen im Ostsektor die höheren Ostrationen zu beziehen. Von 2,5 Millionen Westberlinern machten gerade 85.000 von dem Angebot Gebrauch. Das waren noch nicht einmal 4% der Bevölkerung. Die Blockade war ein Pokerspiel. Ein Satz waren die Nerven der Berliner. Weder die Russen noch die Amerikaner wollten das Spiel überreizen. Nach einem ergebnislosen Notenwechsel klopften die Westmächte beim Kreml an und ließen ihre Botschafter um ein Gespräch mit Stalin bitten. Am 2. August 1948, abends um 9 Uhr, empfing der Georgier die drei Diplomaten. Er war bester Laune und hörte geduldig zu, als General Bedell Smith, der US-Botschafter, erklärte, eine Blockade sei doch wohl nicht der geeignete Weg, Meinungsverschiedenheiten zu klären. Stalin war höchst erstaunt. Es sei nicht seine Absicht, die Westalliierten aus Berlin zu vertreiben. Schließlich sind wir trotz allem noch Verbündete. Stalin, schreibt Bedell Smith weiter, lehnte sich in seinen Sessel zurück, zündete sich eine Zigarette an, lächelte mir zu und sagte, »Wollen wir die Sache heute Abend noch regeln?« Natürlich wollte das der Botschafter. Stalin schlug vor, die Ostmark als alleiniges Zahlungsmittel in Berlin einzuführen, dafür die Blockade aufzuheben und den Verzicht auf eine westdeutsche Regierung nicht mehr zur Bedingung zu machen. Das war ein unerhörtes Angebot. Bedell Smith, wir waren außerordentlich ermutigt und hatten den Eindruck, dass eine Regelung der Berlin-Krise sofort erreicht werden könne. Aber wie schon in früheren Konferenzen korrigierte der sowjetische Außenminister Molotow die konziliante Haltung seines Chefs. In den nachfolgenden Verhandlungen bestand der Außenminister wieder auf einer Vertagung der westdeutschen Regierungsbildung. Und als die Botschafter 3 Wochen später abermals um eine Audienz bei Stalin baten, holte auch der Kreml-Chef diese ursprüngliche Bedingung wieder hervor. Bedell Smith, wir hätten in 15 Minuten zu einer Vereinbarung kommen können, wenn wir den Verzicht auf die Londoner Empfehlungen angeboten hätten, aber dies war natürlich für uns unmöglich. Das Gespräch verschaffte Stalin die Gewissheit, dass die Westmächte den geforderten Preis nicht zahlen würden. So versuchte er noch einmal wenigstens die Währungskontrolle über Berlin zu gewinnen und kam auf seinen ersten Vorschlag zurück, Abzug der Westmark gegen Aufhebung der Blockade. Die Westmächte waren im Prinzip einverstanden, zumal die Ostmark bis dahin auch in Westberlin parallel zur Westmark vollgültiges Zahlungsmittel war. So beauftragten die 4 Besatzungsmächte ihre Militärgouverneure, eine entsprechende Vereinbarung auszuarbeiten. Zum ersten Mal seit Ende des Kontrollrats traten die 4 Gouverneure wieder zu Verhandlungen zusammen. Es sollte auch das letzte Mal sein. Die Vereinbarung scheiterte an unannehmbaren Detailbedingungen beider Seiten. Die Westmächte verlangten ein Kontrollrecht über die Ostzonale Notenbank und die Sowjets verlangten ein Kontrollrecht über den Luftverkehr und den Außenhandel Berlins. Den Ausschlag für das Scheitern der Verhandlungen aber gab Ernst Reuter. Er organisierte die größte Massenkundgebung seit Kriegsende in Deutschland. 350.000 Berliner versammelten sich vor der Ruine des Reichstags. Mit heiserer Stimme, die Baskenmütze wie immer schräg auf dem Kopf, hielt Reuter seine aufpeitschendste Rede. Wir wissen, worum es heute geht bei den Verhandlungen im Kontrollratsgebäude. In allem diesem Handeln und Verhandeln wollen wir Berliner kein Tauschobjekt sein. Uns kann man nicht eintauschen, uns kann man nicht verhandeln, uns kann man auch nicht verkaufen. Es ist unmöglich, auf dem Rücken eines solchen tapferen, standhaften Volkes einen faulen Kompromiss zu schließen. Was dann geschah, hat Reuter vermutlich nicht gewollt. Die aufgeputschte Menge holte die rote Fahne, das Wahrzeichen des Sowjetsektors, vom Brandenburger Tor und versuchte, in den Ostsektor einzudringen. Es kam zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und sowjetischen Soldaten, die schließlich zur Schusswaffe griffen. Ein 15-jähriger Junge wurde getötet. Mit diesem Tage endeten die Verhandlungen zwischen West und Ost über die Einstellung der Blockade. Reuter hatte sich durchgesetzt. Die Westmark blieb, die Blockade ging weiter. Aber dazu kam jetzt auch noch die Spaltung der Stadt. Als Stalin sah, dass weder die Westmächte noch die Berliner irgendeinen Preis zahlen wollten, beschloss er, wenigstens den Ostteil der Stadt fest in sein Imperium einzugliedern. Die Auflösung des Stadtparlaments von Groß-Berlin, das im Ostsektor seinen Sitz hatte, zerstörte die letzte Klammer, die die vier Sektoren noch zusammengehalten hatte. Mit Einbruch des Blockadewinters, des schlimmsten seit dem Ende des Krieges, fanden Wahlen in West-Berlin statt. Sie brachten der SPD 64,5% aller Stimmen und Reuter den Triumph seines Lebens. Jetzt konnte er offiziell sein Amt als Stadtoberhaupt antreten, auch wenn er nur noch zwei Drittel Berlins regierte. Stalin musste einsehen, dass er die Partie endgültig verloren hatte. Die Blockade hatte ihm nichts anderes eingebracht als die Unterwerfung des Ostsektors Berlins. Dafür musste er einen immensen Preis an Prestige und politischem Kapital bezahlen. Als die Blockade unter der Bedingung abgeblasen wurde, dass die vier Außenminister noch einmal über die deutsche Frage reden sollten, hatte der Westen über den sowjetischen Block triumphiert. Am 12. Mai 1949 um 0 Uhr hoben sich die Schranken zwischen Berlin und dem Westen. Nach 322 Tagen der Entbehrung war die Blockade beendet. Ein unbeschreiblicher Freudentaumel erfasste Berlin. Die ganze Not, die Angst und die Demütigung seit Kriegsende entluden sich in einem Siegesrausch, in dem alles Augenmaß verloren ging. Es war, als rächte sich Berlin für die Eroberung von 1945. Zum ersten Mal seit ihrem Vormarsch an die Elbe hatte die Sowjetunion vor aller Augen eine Niederlage erlitten. Ernst Reuter und die Masse der Berliner sahen im Zusammenbruch der Blockade das Signal zum Gegenangriff. In seinem Aufruf am 12. Mai sagte Reuter, der Versuch, uns auf die Knie zu zwingen, ist gescheitert. Im Osten Berlins muss die Freiheit genauso hergestellt werden wie im Westen. Die Agenten einer fremden Macht, die dort unser Volk mit fremder Unterstützung sich unterworfen haben, werden wir dahin schicken, woher sie gekommen sind. Niemand und nichts wird uns hindern können, diesem ersten Sieg den zweiten folgen zu lassen, der unseren Brüdern im Osten die Freiheit bringt und damit Berlin endlich zu einer wirklich freien Stadt macht. Hier irrte Reuter. Die Westmächte, denen er den Sieg verdankte, dachten niemals daran, ihm auf dem Weg nach Osten zu folgen. Sie hatten ihre Interessensphäre abgrenzen wollen, das war ihnen gelungen. Sie hatten nicht die Absicht, sich mit ihrem ehemaligen Verbündeten wegen der deutschen Einheit zu schlagen.